Schönen guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das sind schon ziemlich krasse Äußerungen, die dieser Google-Mitarbeiter da aufgeschrieben hat. Kann man sowas in der Art, so eine Stimmung auch in Berliner Startups finden oder in deutschen Startups?
Also das war natürlich schon ein ganz schönes Ding, dieses Manifest kann man es ja fast schon nennen. Und es ist ja auch nicht ohne Grund eben aus dem internen Google-Kreis eben auch dann nach draußen publiziert worden. Grundsätzlich ist es so, dass das, was da drin steht, das klingt im ersten Moment natürlich erstmal sehr, dass man denkt so, wow, okay. Aber so weit weg ist es gar nicht von dem, was viele Menschen denken. Also nicht unbedingt Frauen sind irgendwie schlechtere Menschen oder dümmer oder irgendwas, aber ich glaube, dass in vielen Köpfen immer noch so ein bisschen verankert ist, naja, es hat ja schon irgendwie einen Grund, dass Frauen weniger verdienen und dass Frauen halt irgendwie in anderen Jobs arbeiten und lieber in Teilzeit und so oder häufiger in Teilzeit und so weiter. Also ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass die Geschlechter unterschiedlich sind, und ich glaube, davon kann man bis zu einem bestimmten Punkt ausgehen, ohne dass man das allerdings, so würde ich das bevorzugen, mit einer Wertung versieht, so ist es doch so, dass wir Unterschiede sehen, die allzu oft dann eben auch mit bestimmten Bewertungen belegt werden. Und das ist hier bei Google auch passiert.
Wie sieht es denn in Deutschland aus?
Ich denke, dass wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, und da muss man nicht unbedingt in die Start-up-Szene schauen, dann sieht man schon, dass es tendenziell eher eine etwas, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, männliche Wirtschaft sozusagen ist. Was einfach daran liegt, dass die Frauen ja erst in den letzten 2, 3 Jahrzehnten zurück in die Berufswelt geströmt sind. Wir hatten ja zu Zeiten der BRD war es ja so, dass gerade die Frauen viel zu Hause geblieben sind, sich um Haushalt und Kinder gekümmert haben und die Männer sind arbeiten gegangen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Männer sich so ein bisschen eingerichtet haben in den Unternehmen und dort Strukturen geschaffen haben, die für sie am besten passen. Und jetzt ist es so, dass Frauen zunehmend arbeiten gehen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich die Familienstrukturen so ein bisschen lockern, hängt auch damit zusammen, dass sich die Welt drumherum einfach mal ganz krass verändert. Und das führt dazu, dass unterschiedliche Bedürfnisse an die Arbeitswelt herangetragen werden und diese alten Strukturen, die da entstehen, so ein bisschen bröckeln sozusagen. Und in dem Moment, wo Frauen sich neue Rollen in der Gesellschaft suchen, also auch ganz bewusst sagen, ich gehe arbeiten und ich krieg vielleicht auch keine Kinder, müssen sich die Männer eben auch neu finden und neue Strukturen für sich erfinden.
Ich würde jetzt doch gerne mal nochmal auf die deutsche Startup-Branche kommen. Die gibt sich ja dann doch auch den Anstrich immer, so wie auch im Silicon Valley, irgendwie besonders innovativ zu sein, besonders inklusiv zu sein und dann so eine Nummer abzuliefern, das ist schon irgendwie sehr krass. Findet man in Deutschland auch diese Diskussion, auch so Themen wie sexuelle Belästigung, Stichwort Uber, ist das in Deutschland auch vorhanden in der Startup-Szene?
Ich glaube, dass wir in der Startup-Szene bestimmte Strukturen so ein bisschen wie unter einem Brennglas sehen. Also das, was in der, in Anführungszeichen, normalen Wirtschaft passiert, in der Wirtschaft, die wir kennen, da haben wir bestimmte Strukturen, da sind aber Frauen schon viel mehr vertreten. Und in der Startup-Welt ist es halt so, dass die einfach grundsätzlich viel männlicher ist und sich solche Strukturen dann unter Umständen auch viel stärker ausprägen können. Wenn wir uns fragen, wie sexistisch ist die deutsche Wirtschaft oder gerade auch die deutsche Startup-Szene, dann reicht schon ein Blick auf die Zahlen. Und dann sehen wir, dass halt die weiblichen Gründer in der Startup-Szene im Untertreffen sind, im einstelligen Bereich. Und die Frage ist natürlich, woher kommt das? Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass Mädchen und Frauen ganz anders ausgebildet und ermutigt werden, eigene Unternehmen zu gründen. Hat aber auch was damit zu tun, dass Frauen, wenn sie dann gegründet haben, ganz anders behandelt werden. Also es gibt auch eine ganze Reihe an Studien und Untersuchungen, dass zum Beispiel Frauen in Finanzierungsrunden, wenn sie gegründet haben, entweder leer ausgehen oder wesentlich weniger Geld bekommen. Und das sind alles so unterliegende Strukturen, die auch zum Teil sehr sexistisch sind, die dann dazu führen, dass Frauen auch eher wieder aufhören und aus der Startup-Szene rausgehen. Und ich glaube, dass auch viele Gründerinnen Geschichten erzählen können, wenn sie dann auf irgendwelchen Partys sind oder sich generell vernetzen mit anderen Gründern, wie sie dann behandelt werden. Also ich glaube, dass Frauen da tatsächlich noch die extra Meile sozusagen gehen müssen, um genauso erfolgreich zu sein wie männliche Gründer, auch in der deutschen Startup-Szene.
Jetzt ist es ja so, dass Frauen trotz des gleichen Bildungsniveaus und gleicher Berufserfahrung im gleichen Job tatsächlich immer noch sehr viel weniger verdienen. Also bis zu 21% beträgt diese Lücke, je nachdem, wie man es rechnet. Ist das denn in der Startup-Branche besser oder findet man da genau die gleiche Problematik?
Also wir haben in Deutschland, du hast es schon gesagt, eine durchschnittliche Lohnlücke von 21%. Ich finde das extrem viel. Das kann man bereinigen, wenn man halt irgendwie sagt, okay, naja, Frauen gehen halt in Berufe, die schlechter bezahlt werden. Dann kann man das irgendwie so ein bisschen runterrechnen. In Klammern kann man sich natürlich auch fragen, warum werden denn typische Frauenberufe schlechter bezahlt als Männerberufe? Also wir reden hier von einer Lücke von ungefähr 6-21%. Und es ist so, dass es im Startup-Bereich diese Lücke sogar noch höher liegt. Das bedeutet, dass im Startup-Bereich auch in Berlin liegt die Lücke bei 25%. Und da ist natürlich die Frage, woher kommt das? Ich finde, man ist immer schnell damit bei der Hand zu sagen, na ja, Frauen verhandeln halt nicht so gut. Und da muss ich aus meiner Erfahrung sagen und auch aus dem, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte und auch aus dem, was ich dazu lese, da gibt es auch eine ganze Reihe an Studien und Untersuchungen dazu, dass Frauen in diesen Verhandlungsgesprächen auch anders behandelt werden und ihnen auch andere Summen angeboten werden. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen zu einfach zu sagen, na ja, Frauen verhandeln halt nicht so gut. Was wir sehen, ist, dass Frauen tendenziell mittlerweile ein bisschen besser ausgebildet sind, wenn ich mir die Schulen und Universitäten angucke, auch mit besseren Noten darunter kommen. Und wenn wir das als Maßstab nehmen, was man ja nicht unbedingt muss, aber wenn wir das als Maßstab nehmen, dann ist diese Lohnlücke eigentlich überhaupt nicht mehr erklärbar. Das heißt, der Grund muss irgendwo anders liegen und nicht unbedingt in der Ausbildung. Und meiner Meinung nach ist es ein bisschen einfach zu sagen, naja, Frauen verhandeln halt nicht so gut. Also wenn ich als Führungskraft weiß, dass eine Frau vielleicht anders verhandelt als ein Mann, warum biete ich ihr dann nicht auch direkt was anderes an? Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine zweiseitige Geschichte und das kann man nicht so einfach auf die Frauen abwälzen.
Was muss denn getan werden, um dieses Ungleichgewicht aufzuwiegen?
Ich denke, das allererste, was man tun kann und tun sollte, ist genau das, was wir gerade tun, nämlich darüber sprechen und sich darüber bewusst werden, was passiert denn da und wie unterschiedlich gehen wir denn vielleicht auch mit den Geschlechtern um. Ich habe gerade gestern eine ganz interessante Zahl gelesen, dass wenn wir über die Gender Pay Gap zum Beispiel sprechen, dass das etwas ist, was ja schon anfängt, wenn Kinder noch ganz klein sind, also 4- und 5-Jährige. Schon da haben wir einen Unterschied im Taschengeld von einem Viertel. Das bedeutet, das sind Sachen, die fangen schon ganz früh an und das ist halt etwas, was Jungs und Mädchen dann halt auch irgendwie einüben und was sich dann bis in die Arbeitswelt vorträgt. Und ich denke, der erste Schritt sollte auf jeden Fall sein, dass wir uns sensibilisieren und dass wir auch als Eltern sensibilisiert sind und auch als Arbeitgeber sensibilisiert sind. Und wenn ich halt sage, ich gründe und viele Frauen gründen ja auch aus genau dem Grund, weil sie das Gefühl haben, ich komme irgendwie in meiner Firma nicht weiter oder ich komme nicht voran. Und wenn wir dann gründen, dass wir uns dessen einfach bewusst sind und wenn wir dann Führungskräfte werden, dass wir eben die Geschlechter auch unterschiedlich ansprechen vielleicht. Also ich denke tatsächlich, dass dieser Punkt, sich dessen bewusst zu sein und das anzuerkennen, dass es diese Unterschiede gibt und dass die vielleicht auch ungerecht sind, das anzuerkennen, ist schon wirklich ein guter erster Schritt. Der zweite Schritt ist aber etwas, was wir auch gerade sehen. Was passiert denn gesellschaftlich und auch politisch? Also man kann über die Frauenquote zum Beispiel streiten, man kann auch darüber streiten, wie sinnvoll es ist, dass Gehälter offengelegt werden. Ich glaube, was das Gute an diesen Entwicklungen aber ist, ist, dass wir sehen, dass sich auch etwas auf dieser Ebene tut. Also dass momentan das Bewusstsein schon so stark geworden ist, dass es in Gesetze gegossen wird und dass diese Gesetze auch durchgehen. Und deswegen, ich denke, das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns in vielen Bereichen stellen sollten.
Okay, den ersten Schritt, den habe ich gemeinsam mit Inga Höldmann gemacht. Wir haben gesprochen über die Ungleichbehandlung von Frauen in der deutschen Tech-Szene. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.